an diesem ersten Advent. Schön, dass ihr da seid. Den ganzen Monat reden wir schon über die Apostelgeschichte mit dem Schwerpunkt Gemeindegründung. Und das könnten wir auch noch ewig so weitermachen. Das moderne Wort für Gemeindegründung heißt Start-up Church. So heißt das auch bei uns im BFP, die Gemeindegründung. Und wie ihr wisst, wir haben eine schon etwas ältere Start-up-Church in Nettetal, eine ganz frische in Viersen. Die Frage ist eigentlich, was sind wir hier? Aber gut, können wir später beantworten, können wir noch mal drüber nachdenken. Ich könnte eigentlich jetzt, oder wir könnten als Pastoren noch die nächsten Monate über die Apostelgeschichte predigen, da steckt so viel drin. Wir haben ja gerade erst angefangen. Ich glaube, wir sind alle vier Pastoren waren wir bisher immer so unter den ersten 13 Kapiteln. Ich glaube, du bist bis Kapitel 13 gegangen. Weiter sind wir gar nicht gekommen. Und selbst in den ersten 13 steckt noch so viel drin. Aber ich habe überlegt, heute ist doch erster Advent. Halte ich doch mal eine Weihnachtspredigt, oder? Das passt doch. Machen wir eine Weihnachtspredigt. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das zentrale Thema von Weihnachten, was es überhaupt gibt. Geschenke, Geschenke war das nicht. Was ist das zentrale Thema von Weihnachten? Ja, völlig klar. Mission. Ja, ist das euch so klar? Augenblick mal. Mission, wir hatten letzten Sonntag, da hatten wir hier einen Missionar, den Ulf Strobin. Und der hat da was erzählt. Wieso jetzt schon wieder über Mission? Versteht das einer hier? Mission, wieso? Was hat denn Mission mit Weihnachten zu tun? Das verstehen viele gar nicht. Aber denk mal drüber nach. Ich glaube, wer nicht verstanden hat, dass Mission das zentrale Thema von Weihnachten ist, der hat Weihnachten nicht verstanden. Darum geht es an Weihnachten. Das ist der Kern von Weihnachten, das zentrale Thema. Gott sendet seinen Sohn. Gott schickt seinen Sohn in diese Welt. Gott möchte nichts lieber, als dass die Menschen wieder zurückkommen zu ihm, dass er wieder Gemeinschaft haben kann. Und deswegen schickt er jetzt das Beste, alles, das Größte, was er hat, seinen eigenen Sohn. Und wer ein bisschen Lateinunterricht gehabt hat in der Schule, das lateinische Wort für schicken oder senden heißt mittere. Ja, missus est, er ist geschickt worden. Für die Lateiner unter euch, indikativ, perfekt, passiv, dritte Person, Singular, wer das noch wissen möchte. Mission bedeutet Sendung, geschickt sein. Gott sendet seinen Sohn. Das ist Gottes Mission, das ist Gottes Herzschlag, darum geht es Gott. Deswegen gibt es Weihnachten, weil er seinen Sohn gesendet hat. Das war die Mission Gottes und er schickt ihn in diese Welt. Das heißt, ganz praktisch hat er Jesus eigentlich nach Israel geschickt. Und der Wirkungskreis von Jesus damals war auch nur Israel. Aber seine Mission soll jetzt weitergehen. Das, was da passiert ist, diese Mission Gottes, dieser Herzschlag, von dem wir an Weihnachten angefangen haben, das soll verbreitet werden. Und deswegen ist Mission Gottes tiefster Herzschlag, das hat Gott alles gekostet. Und das feiern wir an Weihnachten. Dass er seinen Sohn geschickt hat. Jesus war, wenn du so willst, der erste Missionar überhaupt. Das ist das, worum es Gott geht. Das ist das, worum es an Weihnachten geht. Und Jesus kam nicht, damit wir schöne Weihnachtsfeste haben können. Ich liebe Lichter, ich liebe eine gute Dekoration, finde ich alles richtig toll. Ich mag das, auch an Weihnachten gerade. Aber es ist nicht das, worum es geht an Weihnachten, sondern Weihnachten ist Mission. Gottes Mission mit dieser Welt hier. Und die Frage ist, wie weit wir das verinnerlichen und selber leben und weiterleben. Von Anfang an war es Gottes Plan, dass Jesus auf diese Erde kommt, um zu sterben und aufzuerstehen und uns zu erlösen und uns den Heiligen Geist zu geben, damit wir dann diese Botschaft weitergeben. Weihnachten ist Mission. Und wir haben den Auftrag, diese Mission jetzt fortzuführen und weiterzuführen. Mission ist nicht das, was wir auch noch machen als Gemeinde. Also wir haben unsere Gottesdienste, die sind super, und wir haben Kleingruppen, da treffen wir uns, und da haben wir vielleicht noch ein paar Seminare, und wir haben eine sehr coole J-Squad-Arbeit, Jugendarbeit, wir haben eine richtig tolle Rangers-Arbeit. Ja, und dann haben wir auch noch zwei Missionare. Und die unterstützen wir und ab und an im Jahr kommen die mal vorbei und predigen und zeigen uns ein paar Bilder von der Mission. Und dann sind wir wohlwollend begeistert, wie gut man mit unseren Finanzen doch umgeht und wie gut das investiert ist. Nein, das ist nicht Mission. Das ist ein Teil unserer Außenmission, ja. Aber Mission, das sind wir. Mission ist die DNA der Gemeinde. Das ist unsere Existenzberechtigung als Gemeinde. Wenn wir aufhören, Mission zu sein, Mission zu leben, Missionare zu sein, sind wir nicht mehr Gemeinde. Die Gemeinde ist dafür da, dass das Evangelium von Jesus weitergegeben wird an alle Menschen. Alle sollen es hören. Friede auf Erden. Allen Menschen ist die Weihnachtsbotschaft. Ja, wer bringt denn diesen Frieden? Nur Jesus, sonst niemand. Und deswegen müssen wir Jesus bekannt machen, deswegen muss Jesus weitergesagt werden. Und das ist der Grund, warum wir als Gemeinde hier sind. Nicht, damit wir schöne Predigten anhören, nicht, damit wir gemeinsam singen können, das tun wir. Wir stellen Gott in den Mittelpunkt. Aber wir sind hier, um, wie wir heute schon gehört haben, ein Licht zu sein. Und ein Licht ist nichts anderes als die Botschaft von Jesus weitergeben, Mission. Wir selber sind Gesandte von Gott, eigentlich sind wir alle, eigentlich haben wir alle, jeder Einzelne von uns, den Auftrag, dieses Evangelium weiterzugeben. Wir sind alle Missionare. Das heißt nicht, dass wir bezahlt werden dafür. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle ins Ausland gehen, sondern Mission fängt vor der eigenen Haustür an. Ich habe irgendwo mal, ich weiß gar nicht, ob ich das als Cartoon gesehen habe oder gelesen habe, ich habe es aber nicht mehr gefunden. Ein Pastor hat wohl in seiner Gemeinde oder Kirche von innen über den Ausgang ein Schild angehängt. Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsfeld. Um einfach daran zu erinnern, was wir hier tun und wo wir hingehen. Hier werden wir ausgerüstet, zugerüstet, werden gestärkt. Ja, wozu eigentlich? Nicht, dass wir hier so schön sitzen können, sondern damit wir das tun können, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das ist Mission. Und eine Gemeinde in der Apostelgeschichte hat das ganz besonders gut erkannt und verinnerlicht. Und das möchte ich euch vorlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 11. Wenn ihr aufgepasst habt, dann erinnert ihr euch daran, dass Pastor Carsten über diese Gemeinde schon mal gepredigt hat. Ich habe aber ein anderes Kapitel. Während der Verfolgung, zu der es nach dem Tod des Stephanus kam, hatten sich die Christen zerstreut. Sie zogen zum Teil bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Die Botschaft gaben sie aber nur den Juden weiter. Einige von ihnen, sie kamen ursprünglich von der Insel Zypern und aus der Gegend von Cyrene in Nordafrika, brachten auch den nichtjüdischen Einwohnern Antiochias die gute Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr stand ihnen zur Seite. Und eine große Zahl von Nichtjuden glaubte ihrer Botschaft und bekehrte sich zum Herrn. Auch die Gemeinde in Jerusalem hörte davon. Deshalb schickten sie Barnabas los, der durch alle Orte bis nach Antiochia reisen sollte. Der war sehr glücklich, als er sah, was durch die Gnade Gottes entstanden war. Er machte allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und festem Glauben. Viele Menschen kamen damals zum Glauben an den Herrn. Da reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen und unterwiesen viele Menschen im Glauben. So kam es, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Ein paar kurze Informationen zu dieser Stadt Antiochia. Antiochia war eine relativ große Stadt. Es war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich nach Rom und Alexandria kam Antiochia. Und zwar das Antiochia in Syrien oder im damaligen Syrien. Es gibt noch ein anderes Antiochia, das liegt weiter nördlich in der heutigen Türkei. Das ist nicht gemeint, sondern das war ja, ein bisschen nördlich von Israel. Die drittgrößte Stadt, sehr viel Kultur und Bildung, eine sehr gute Wirtschaft. Es gab sogar Straßenbeleuchtung, habe ich gelesen. Auch viele Götzentempel. Und eine sittlich sehr verruchte Stadt. Es gab ganze Viertel, wo man sich sexuell vergnügen konnte. Also eine typische Großstadt, wie wir das heute eigentlich auch kennen. Also ziemlich genau die Verhältnisse, wie wir sie vielleicht heutzutage auch in unseren Städten so vorfinden. Ich bin Christ und der Name ist Programm. Hier wurden die Gläubigen zum ersten Mal Christen genannt. Haben wir gerade gelesen. Wir wissen nicht genau, ob das anerkennend gemeint war oder ob das ein bisschen spöttisch gemeint war. Wir haben das immer wieder so in der Geschichte, dass manche erweckliche Gruppen von anderen Außenstehenden immer so spöttisch belächelt wurden und mit Spottnamen vergeben wurden. Also es gab eine Gruppe, die waren sehr fromm, die wurden dann die Frömmler genannt oder die Pietisten. Ja. Eine andere Gruppe, die hatte ein sehr methodisches Vorgehen in ihren Gottesdiensten und Kleingruppen. Und weil die so methodisch vorgingen, hat man sich darüber ein bisschen lustig gemacht und hat sie die Methodisten genannt. Daraus wurde eine Freikirche, ganz normalen Namen, Methodisten, Pietisten, wie wir das heute kennen. Ursprünglich war das ein bisschen spöttisch eigentlich gemeint. Wir wissen nicht, ob das in Antiochia auch so war, ob Christen jetzt ernst gemeint war oder so ein bisschen spöttisch. Aber eins wird deutlich. Sie haben scheinbar Jesus und seine Botschaft so in den Mittelpunkt gestellt, dass alle Menschen in der ganzen Stadt wussten, worum es da geht bei denen. Die wussten, wer das ist, was die tun. Das war so stark, dass sie die Gläubigen und Jesus Christus miteinander identifiziert haben. Sie haben gesagt, das sind die, die immer von Jesus reden, die immer von Jesus was machen, die sich von Jesus prägen lassen, das sind die Christen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie würden denn die Krefelder uns hier nennen? Oder die Nettetaler, die Nette Church? Oder die Viersener, die neue Gemeinde in Viersen? Weiß das überhaupt jemand, dass wir hier sind? Ist das überhaupt so sichtbar? Vielleicht in eurem Bekanntenkreis, Familienkreis? Und wie werdet ihr da genannt? Also ich weiß noch in der Schule, ich war da, ist ja auch schon lange her, ich war immer bin sehr offen damit umgegangen, dass ich an Jesus glaube. Und einer von meinen Schulkameraden, der hat immer zu mir gesagt, so ein bisschen spöttisch, aber ich habe es angenommen, egal um was es ging, sein Spruch war immer, Matthias, was sagt die Kirche dazu? Und dann musste ich irgendwas dazu sagen dann. Das war so sein Spruch, den er mir immer wieder entgegengeworfen hat. Der wusste genau, was ich bin, was ich mache. Manchmal bin ich darauf eingegangen, habe ich auch was gesagt, manchmal habe ich ihn einfach nur, ja, ist schon gut, habe ich das gar nicht weiter verfolgt. Wie reden die Leute über dich? Welche Spitznamen hast du so? Nur so als Frage. Damals war die Gemeinde in Antiochia so mit Jesus verbunden, die haben das so gelebt, das konnte gar nicht verborgen bleiben. Und sie wurden, ob aus Spott oder aus Auszeichnung, wurden sie Christen genannt. Ich persönlich finde, es ist eine Auszeichnung. Denn den Menschen war klar, worum es ging. Und das ist doch das, worum es bei uns auch eigentlich geht. Es muss doch klar sein, worum es hier geht. Nicht um uns, nicht um unsere coolen Predigten oder Gottesdienste oder Musik, sondern es geht um Jesus. Und nur Jesus kann uns verändern, nur Jesus kann unser Herz verändern. Und deswegen steht er im Mittelpunkt. In allem, was wir tun, in allem, was wir machen. Er ist der Grund, warum wir hier sind. Und das sollte immer wieder klar sein. Dieser Name, ich bin ein Christ, der Name ist Programm. Klage nicht über Probleme, sondern erkenne Gottes Möglichkeiten in jeder Herausforderung. Der Ursprung dieser Gemeinde in Antiochia war eigentlich eine ganz furchtbare Sache. Es war die Verfolgung der Christen. So fing eigentlich alles an. Das heißt hier, dass es begann mit der Steinigung des Stephanus. Und da stand ein Mann namens Saulus oder Paulus daneben und guckte genüsslich zu. Der war damit nicht nur einverstanden, der wollte das. Und er hat es nachher forciert. Dieser Paulus, dieser Saulus, der ist umhergezogen, hat versucht, die Gemeinde, die hießen damals noch nicht Christen, die Gläubigen, die an Jesus Gläubigen zu verfolgen. Und das wiederum hatte zur Folge, dass sich die Christen zerstreut haben. In alle Himmelsrichtungen, überall hin, in verschiedene Länder. Und auf die Art und Weise kam jetzt die gute Botschaft auch in andere Länder. Verfolgung ist nicht schön, es ist ziemlich schlimm. Da haben Menschen ihr Leben gelassen. Aber scheinbar war es so, dass die Christen ihren Auftrag, ihren Missionsauftrag, den sie bekommen hatten, nicht so ganz ernst genommen hatten. Sie haben das Evangelium nicht weiter verbreitet. Jesus hatte ihnen vorher noch gesagt, Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Welt. Und das haben sie nicht getan. Sie haben sich nur noch auf Jerusalem beschränkt, vielleicht noch Judäa. Es gibt ein Zitat aus dem Alten Testament. Die Menschen gedachten es böse zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott kann aus schwierigen Umständen, aus schlimmen Situationen etwas Gutes machen. Damals war es die Verfolgung der Christen. Das führte dazu, dass endlich diese Mission Gottes weiterging. Die sollte ja nicht in Israel stecken bleiben. Das sollte die ganze Welt hören. Das ist ja der Herzschlag Gottes. Alle Menschen sollen das hören. Und das geschah durch Verfolgung. Das heißt, wenn du Herausforderungen hast oder Probleme hast, dann hast du zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Du kannst dich darüber beschweren, kannst dich auch Gott gegenüber darüber beschweren und sagen, Gott, warum? Warum muss das mir passieren? Ich finde das nicht gerecht, allen anderen geht es so gut und jetzt glaube ich doch an dich und irgendwie habe ich ein so schwieriges Leben oder habe jetzt diese Probleme. Oder du gehst hin und sagst, Gott, das ist jetzt gerade ziemlich schwierig, aber wo in diesen Problemen liegen deine Chancen? Wo hast du jetzt Möglichkeiten, die nur deswegen deutlich werden, weil ich diese Probleme habe? Es gibt manche Möglichkeiten, die Gott hat, die erst sichtbar werden, wenn wir in Problemen stecken. Wenn es eine schwierige Zeit gibt, dann entdecken wir plötzlich, ey, da kann ich ja was tun. Es gibt ja einen Vorteil, den ich daraus ziehen kann. Okay, das läuft jetzt nicht so, wie ich das geplant habe, aber lass mal gucken, wo ist denn jetzt Gott da gerade drin? Und wo kann ich denn jetzt drauf einsteigen? Weil ich merke, da ist die Hand Gottes im Spiel. Es geht nicht immer so, wie wir wollen. Aber Gott hat Möglichkeiten und Chancen, und zwar manchmal ganz besonders in den schwierigen Situationen unseres Lebens, auch in der Gemeinde. Und wenn wir mit einer dankbaren Haltung Gott gegenüber, Gott auch tatsächlich für alles danken können, dann haben wir die richtige Haltung, um diesen Blick zu bekommen, um zu sehen, was kann Gott hier tun. Und manchmal, wenn es uns so richtig gut geht, wir wissen das, dann passiert geistlich überhaupt nichts, weil dann geht ja alles gut. Gibt es auch keinen Grund, irgendwas zu ändern. Läuft doch alles. Aber wir merken gar nicht, dass Gott schon längst dabei ist. Er möchte andere Menschen erreichen, er möchte richtig was starten, Start-up-Church, aber wir verschlafen das. Und da muss Gott manchmal schwierige Situationen, Notlagen zulassen, damit wir wieder aufwachen und denken, okay, warte mal, worum geht's eigentlich? Ich kann jetzt nicht mehr so weitermachen wie bisher, ich muss was anderes machen. Gott, wo bist du? Was willst du mir sagen? Was kann ich hier tun? Das ist eine ganz andere Art, mit Problemen umzugehen. Probleme als Chancen zu begreifen. Sozusagen als Katalysator, damit die Botschaft weitergeht. Klage nicht über Probleme, sondern erkenne Gottes Möglichkeiten in jeder Herausforderung. Und dann wirst du feststellen, Gott kann dich gebrauchen. Jeden Einzelnen. Interessanterweise, wenn ihr das noch richtig in Erinnerung habt, es waren nicht die Apostel, die zuerst in Antiochia waren. Das haben die auch nicht strategisch geplant. Ja, das war also kein israelisches Grow-Web, wie wir das hier am Niederrhein haben. Und dann haben die sich hingesetzt und überlegt, pass mal auf, du Antiochia, na, das ist ein ganz zentraler Punkt. Hier geht es rüber nach Europa, da geht es nach Asien und hier bei uns. Ey, das ist eine Handelsroute, da müssen wir das Evangelium hinbringen. Pass auf, wir überlegen mal, was sind unsere besten Apostel, die schicken wir dahin und dann machen wir eine Gemeindegründungsarbeit, eine Start-up-Church. Wir haben noch ein bisschen Fördergelder, die bringen wir dann dahin und dann bauen wir unsere Gemeinde auf. Nö, da war gar kein Apostel. Da waren einfach nur Gläubige. Die haben an Jesus geglaubt. Und die haben das Evangelium den Juden weitergegeben, wie es üblich war, aber auch einige von ihnen dem nicht-jüdischen Bevölkerungsanteil dort. Also allen Menschen, den Heiden. Und die Gemeinde ist entstanden und gewachsen und gewachsen und gewachsen. Also der Start, die Initialzündung, die kam von ganz normalen Gläubigen. Da war keiner Pastor, war keiner Apostel. Gott kann jeden von euch, jeden von uns gebrauchen in seinem Werk. um großartige Dinge zu tun. Erst danach kam dann Barnabas, erst danach kamen die Apostel und die haben dann angefangen, darauf aufzubauen. Das ist jetzt nicht negativ für die Apostel, gar nicht, sondern das zeigt, wie Gott manchmal arbeitet mit jedem von uns. Ja, Gott gebraucht Pastoren, Apostel, Evangelisten, er hat auch diese Begabungen gesetzt. Aber das heißt nicht, dass sich alle anderen Gläubigen hinsetzen, zugucken, wie die Pastoren predigen, wie die Apostel rumreisen, wie die Missionare ins Ausland gehen, sondern wir alle sind gefordert. Wir alle sind aufgefordert, etwas zu tun. Uns alle kann Gott gebrauchen. Die Frage ist nur, bist du ein Mensch, der sich von Gott gebrauchen lässt? Willst du das überhaupt? Bist du überhaupt offen dafür? Da fängt es eigentlich meistens an. Ganz normale Gläubige möchte Gott gebrauchen. Dich, mich, wo ist dein Platz? Ich weiß, ich wiederhole mich manchmal in meinen Predigten, aber das muss ich auch. Das ist ganz wichtig, dass man gewisse Dinge immer wieder und wieder sagt, weil sie so zentral und so wichtig sind. Und dann kam Barnabas. Dann wurde Barnabas geschickt und dieser Barnabas war wohl wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Mit ganz wunderbaren Charaktereigenschaften auch. Denn der hat jetzt hier etwas erkannt, was andere vielleicht nicht erkannt hätten. Und unser Missionar Ulf Strobin, der hat das letzten Sonntag sehr gut ausgeführt. Er hat gesagt, was das Besondere an Gemeinde war, dass alle Grenzen gesprengt wurden. Alle sozialen Grenzen, die es damals gab und die so festgefahren waren in der Gesellschaft, die waren in der Gemeinde aufgehoben. Man sprach damals nicht miteinander über Standesgrenzen oder über soziale Grenzen hinweg. Ja, da gab es ganze Ghettos in Städten, wo bestimmte Menschen gewohnt haben, bestimmte soziale Schichten, bestimmte Arbeiter, Sklaven, oder je nachdem, wie viel Geld man hatte oder wo man herkam, welche Herkunft man hatte. Das war schön säuberlich getrennt. Das war eine ganz große Apartheidspolitik. Und in der Gemeinde war das plötzlich alles aufgehoben. Und das war mit Sicherheit für manche damals beängstigend. Und ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt der falsche Apostel hingegangen wäre, oder der falsche, wer auch immer, Pastor, hätte der gesagt, Augenblick mal, das ist ja Unordnung. Hier, das ist nicht in Ordnung, das geht nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. Das war also in unserer ganzen Geschichte als Gläubige, als Anhänger von Jahwe, da ist das noch nie so passiert. Nee, entscheidend war, dass wir uns absondern von den Menschen, dass wir uns getrennt halten. Das geht gar nicht. Und der hätte das gestoppt. Aber Barnabas, der war vom Heiligen Geist inspiriert, heißt es hier. Er war voll Heiligen Geistes, hatte einen sehr guten Charakter, war ein vortrefflicher Mann, haben wir gelesen. Und er erkannte sofort, hier ist Gott am Wirken. Gottes Hand ist das, was sie tut. Und insofern muss ich das wieder ein bisschen revidieren. Nein, das waren auch nicht die ersten Christen, die Gemeinde gegründet haben, sondern es war Gottes Hand. Es war Gottes Werk. Aber er gebraucht Menschen, um das zu tun. Und das hat Barnabas erkannt. Und deswegen hat er genau richtig reagiert und gesagt, ey, super, was ihr hier macht. Und er hat sie ermutigt, fest im Glauben zu bleiben. Er hat selber gepredigt, er war selber Evangelist. Und dann heißt es, dass durch ihn auch viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Das ist wirklich erstaunlich. Ganz viele Menschen kamen zum Glauben, weil Barnabas erkannt hat, hier passiert was. Hier ist gerade Gott am Wirken. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen in unserem Leben, in unserer Gemeinde, dass wir merken, wo ist Gott gerade am Arbeiten? Auch wenn das komisch vorkommt, auch wenn das eine Sache ist, die es noch nie so gab, wenn das plötzlich ganz anders läuft. Und man denkt, kann das richtig sein? Das war doch noch nie so, sowas gab es doch noch nie. Wenn wir mit Gott verbunden sind, und da braucht es auch die richtigen Leute am richtigen Platz, die das checken, verstehen, ey, hier macht Gott gerade was Neues. Hier baut er gerade was auf. Hier wird gerade eine ganz neue Art von Gemeinde gegründet. Und dann kann man da reingehen und sagen, ja, da ermutigen wir die Menschen jetzt. Und jetzt bauen wir mit auf. Aber Gemeindegründung ist Teamarbeit. Das macht keiner alleine. Manche Leute denken ja, wenn einer was tut und noch einer was tut und noch einer was tut, dann ist das Addition. Ja, die Summe von dem, was die vielen Menschen machen. Aber Gemeindearbeit ist Multiplikation. Ja, das ist nicht 5 plus 5, sondern 5 mal 5. Gemeindearbeit und auch Gemeindegründung macht niemand alleine. Selbst ein Barnabas nicht. Und jetzt kommt wieder dieser großartige Charakter von Barnabas zum Tragen. Obwohl er so erfolgreich ist, obwohl er erkannt hat, dass Gott hier am Arbeiten ist, also er ist richtig am Puls der Zeit, am Puls des Herzschlages Gottes und er ist erfolgreich in dem, was er tut. Er predigt und viele Menschen kommen zum Glauben. Die neue Genfer Übersetzung gibt das so wieder, dass durch seinen Dienst Menschen zum Glauben kamen. Bei anderen Übersetzungen steht das so ein bisschen nebeneinander. Er tat seinen Dienst, viele Menschen kamen zum Glauben. Und bei dieser Bibelübersetzung wird so ein Bezug hergestellt. Weil Barnabas diesen Dienst tat, kamen viele Menschen zum Glauben. Der war richtig erfolgreich. Der schwamm so auf so einer Erfolgswelle. Und was macht er jetzt? Sagt, jo, mein Erfolg muss ich ausbauen. Das wird super. Ich bin hier der starke Leiter. Nee, der macht was ganz anderes. Der sagt, ich brauche Ergänzung. Ich kann das, was Gott hier gerade macht, nicht alleine managen. Er hat verstanden, Gemeinde und Gemeindegründung ist Teamarbeit. Und jetzt geht er nach Tarsus und sucht Saulus. Da war kein Handy, war kein E-Mail-Verkehr, kein Netzwerk in dem Sinne. Da musste er erstmal hin und erstmal gucken, wo ist der eigentlich? Und Paulus, der war damals noch nicht so der bekannte Apostel. Der war eigentlich überhaupt kein Apostel in dem Sinne damals. Der war noch gar nicht groß verbreitet. Hans Bruhn schreibt mal, Paulus war bekehrt, er war gelehrt, aber er war nicht begehrt. Keiner wollte ihn haben. Der war noch nicht so unterwegs. Aber Barnabas, der hatte damals schon bei Antiochia erkannt, was Gott hier tut. Der hat auch Gottes Potenzial in Paulus erkannt. Und er hat gesagt, den Mann, den brauche ich jetzt hier. Und er ist hingegangen und hat ihn geholt. Also wie ein guter Trainer holt er zur richtigen Zeit die richtigen Leute aufs Spielfeld. Ich mache ja sonst keine Fußballbeispiele, aber das dachte ich mir, kann ich mal bringen zur WM hier. Ja, ein richtig guter Trainer, der hat nicht selber gespielt, wollte auch nicht seinen eigenen Ruhm einheimsen, sondern hat sich überlegt, wen kann ich jetzt holen? Wer hat Potenzial? Und er erkennt in Leuten Potenzial, wo das kein anderer sieht. Das ist ein guter Trainer. Und er holt ihn her. Er ist sozusagen die Initialzündung für den Dienst von Paulus, Barnabas. Und dann machen sie den Dienst gemeinsam. Und das finde ich stark. Eine tolle Charaktereigenschaft, eine gute Haltung. Barnabas hätte ja auch ganz anders arbeiten können. Hätte er sagen können, ey, Augenblick mal, ich bin hier jetzt gerade der große Macker, ich habe hier Erfolg. Wenn ich mir jetzt jemand anders noch ins Boot hole, dann schwindet ja mein Einfluss. Dann gucken alle nicht mehr nur auf mich. Und dann nachher denken vielleicht die Leute, Paulus hat das hier alles gemacht. Dabei war ich doch der Erste, der hier war, der Erste der Apostel. Aber so denkt Barnabas gar nicht. Er denkt nicht über seinen eigenen Erfolg nach. Er denkt nicht darüber nach, was kann ich hier machen, wie habe ich den besseren Einfluss, sondern er denkt immer schon teamorientiert. Das war nicht immer einfach. Es gab damals auch Probleme, auch zwischen Barnabas und Paulus später. Irgendwann haben sie sich mal richtig gestritten. Das heißt in der Bibel, sie gerieten scharf aneinander. Da ging es um eine Person, Johannes Markus. Barnabas wollte ihn mitnehmen auf eine Missionsreise. Paulus hat gesagt, nee, der hat uns enttäuscht, den nehmen wir nicht mit. Da haben die sich richtig gefetzt. Oder später war es nochmal so, dass Paulus und Petrus aneinander gerieten. Das ging um theologische Fragen. Und dann hat Paulus richtig vorwurfsvoll gesagt, ja, und den Barnabas, den hat der Petrus auch schon so auf seine Seite gezogen. Der hat sich auch irgendwie von ihm beeinflussen lassen. Also da gab es auch manche Probleme. Und wenn wir die Briefe lesen im Neuen Testament, dann wissen wir, wie viele Probleme es so in vielen Gemeinden gab. Das ist so. Das war auch damals so. Selbst bei den heiligen Aposteln Barnabas und Paulus. Aber sie haben sich später auch wieder versöhnt. Das muss man auch dazu sagen. Und hier haben sie erstmal ein Jahr lang gemeinsam gearbeitet und haben Grundlagen gelegt. Ich möchte mal sagen, so diese erste Flitterwochenzeit, die Gemeinde hatte. Ja, alles ist gewachsen, alles war super, alles war toll. Das waren wie Flitterwochen. Und diese Zeit muss man ausnutzen, um richtig gute geistliche Grundlagen zu legen, geistliches Fundament. Denn die Herausforderungen und die Probleme und die Stürme des Lebens, die kommen auch für eine Gemeinde, auch für frisch Bekehrte. Irgendwann wird es wirklich anstrengend. Und dann ist es gut, wenn der eigene Glaube ein Fundament hat, wenn unser Glaube Wurzeln hat, die sich fest in die Erde gegraben haben und dann kann der Sturm kommen, die Wurzeln halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was Paulus und Barnabas damals gemacht haben. Eine gute Grundlage gelegt. Antiochia selber wurde dann die Missionsbasis für Paulus, für seine Missionsreisen. Die gingen von Antiochia aus, nicht von Jerusalem. Erstaunlich, was für eine Gemeinde Antiochia war. Ich finde, das ist ein Riesenvorbild. Jetzt ist nur die Frage, die ihr euch vielleicht stellt, wieso reden wir hier in Krefeld, in der Hauptgemeinde, über Gemeindegründung? Das interessiert doch eigentlich nur die Leute in der Nette Church und die Leute in Viersen, die da arbeiten, aber doch nicht uns. Wir sind doch da gar nicht mit gemeint. Wirklich? Können wir uns ausruhen auf unserer über 70-jährigen Gemeindegeschichte und sagen, das hat die letzten 70 Jahre geklappt, das wird auch weiterlaufen. Gibt einen natürlichen Nachwuchs und dann läuft das schon. Wir sind keine Gemeindegründung. Ich finde schon. Ich finde, auch wir haben etwas von Gemeindegründung. Wir müssen diesen Geist von Gemeindegründung, diesen Neudeutsch Spirit, das müssen wir leben. Denn es gibt Menschen, die verlassen unsere Gemeinde wegen Gemeindeneugründung, gehen dann woanders hin. Und vielleicht sind das auch gute Leute, die man hier eigentlich gebraucht hat und die man hier schmerzlich vermisst. Dann müssen die Lücken gefüllt werden. Und in den vergangenen Jahren haben viele Menschen unsere Gemeinde verlassen. Manche sind umgezogen, manche sind in Gemeindegründungen gegangen, andere hatten irgendwelche anderen Gründe, manche sind auch vom Glauben abgefallen. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder neu, wie eine Gemeindegründung zu sagen, was ist unser Auftrag als Gemeinde? Wir können nicht einfach hier sitzen und sagen, wir machen unser Programm, wie wir das immer gemacht haben. Nein, wir müssen wieder ganz neu überlegen, wie können wir diese Mission Gottes weiterführen? Wie können wir das, was an Weihnachten angefangen hat, zu unseren Nachbarn bringen? Wo ist mein Platz? Was kann ich tun? Mission ist der Herzschlag Gottes. Es ist auch mein Herzschlag. Es ist auch der Herzschlag hier unseres Evangeliumshauses. Und zwar nicht die Mission in Mosambik oder die Bibelschulen, die Ulf Strobin überall auf der Welt gründet, sondern ich meine die Mission Gottes in dieser Stadt. Ist das unser Herzschlag? Vielleicht ist es das nicht. Das ist jetzt auch erstmal nicht so schlimm, aber es fängt damit an, dass wir entdecken, ich habe da ein Defizit. Da fehlt mir was. Es interessiert mich überhaupt nicht, wie viele Menschen hier zum Glauben kommen. Das bewegt mich gar nicht, dass wir hier keine neuen Gemeindemitglieder haben, die frisch zum Glauben gekommen sind. Das stört mich alles nicht. Ich finde, das läuft alles gut. Wenn wir anfangen zu entdecken, Herzschlag Gottes ist Mission. Das muss auch mein Herzschlag sein. Wenn ich ein Nachfolger, ein Jünger Jesu bin, dann kann mich das nicht kalt lassen. Evangelisation in jeder Art und Weise, durch das, was ich sage, durch das, was ich tue, durch das, was ich rede, durch meine Freunde, wie ich Menschen hier einlade, was auch immer, sollte auch unser Herzschlag sein. Und die Frage ist, was kann ich tun, Gott? Ich bin Christ und dieser Name ist Programm. Klage nicht über die Probleme in deinem Leben, auch nicht in der Gemeinde, sondern entdecke Gottes Möglichkeiten in jeder Herausforderung. Gott will dich gebrauchen. Lässt du dich von Gott gebrauchen? Und Gemeindegründung musst du nicht alleine machen. Diese Mission Gottes musst du nicht ganz alleine tun. Du stehst nicht alleine da, sondern wir machen das im Team. Wir dürfen uns ergänzen. Wir machen das miteinander, auch wenn es manchmal Reibereien gibt und Probleme, das gehört dazu. Das muss man aushalten können. Aber wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel. Wir wollen Krefeld erreichen. Wir wollen, dass Menschen hier in Krefeld zum Glauben kommen. Ganz frisch. Ich finde, Antiochia ist ein ganz großes Vorbild. Die Gemeinde von Antiochia ist ein Vorbild für uns, wie wir als Gemeinde leben können und dürfen. Herr Jesus, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deinen Heiligen Geist, denn ohne dich geht gar nichts. Wir haben hier gelesen in diesem Bericht über die Stadt Antiochia, über die Christen in Antiochia, dass deine Hand mit ihnen war. Und sie haben sich gebrauchen lassen von dir. Und Jesus, das möchten wir hier erleben, in Krefeld, hier im Evangeliumshaus. Wir wollen erleben, dass deine Hand mit uns ist. Und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Wir wollen Ja sagen zu deiner Mission. Wir möchten, dass deine Mission auch unser Herzschlag wird. Vielleicht wird das nicht über Nacht passieren, aber mehr und mehr. Herr Jesus, zünde du durch deinen Geist in uns dieses Feuer wieder neu an. Und das soll hell brennen. Wir wollen für dich da sein. Wir wollen leidenschaftlich sein. Leidenschaftlich Menschen von dir erzählen, ein Licht sein in dieser Welt. Und wir sehnen uns danach, dass hier in unserer Gemeinde, für die wir Verantwortung haben, Menschen zum Glauben kommen. Jesus, wir beten, dass das überall auf der Welt passiert, in allen Gemeinden. Aber für andere Gemeinden, da hast du uns nicht in die Verantwortung gerufen, sondern unsere Verantwortung ist hier, in dieser Stadt, an diesem Ort. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns anzündest, dass du in uns dieses Feuer wieder anzündest, dieses Licht, diesen Herzschlag, diese Mission, die du hast. Und mit deiner Kraft und mit deinem Heiligen Geist wollen wir deine Werkzeuge sein. Jesus, wir stellen uns dir zur Verfügung. Gebrauche du uns bitte. Amen.